Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir werden jetzt bis September, bis wir mit dem neuen Thema anfangen, werden wir noch ein bisschen Matthäus-Evangelium weiterlesen, unsere alte Predigtreihe sozusagen. Und heute lesen wir die Stelle aus Matthäus, Kapitel 18. Das dürft ihr gerne in euren Bibeln aufschlagen. Matthäus, Kapitel 18. Ab Vers 21. Da kam Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen und ich muss ihm vergeben? Siebenmal? Nein, antwortete Jesus, nicht siebenmal, sondern 77 Mal. Deshalb ist es mit der Himmelherrschaft mit einem König, der von seinen Dienern Rechenschaft verlangt. Gleich am Anfang brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit seiner Frau, den Kindern und seinen ganzen Besitz zu verkaufen, um die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf Knien: Herr, habe Geduld mit mir, ich will alles bezahlen. Da bekam der Herr Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm auch noch die ganze Schuld. Doch kaum war der Diener zur Tür hinaus, traf er einen anderen Diener, dem 100 Denare schuldete. Er packte ihn an die Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahle jetzt endlich deine Schulden. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und bat ihm: Habe Geduld mit mir, ich will dir ja alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, bis er ihm die Schulden bezahlt hatte. Als die anderen Diener das sahen, wurden sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn rufen und sagte zu ihm: Was bist du für ein böser Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du nicht auch mit diesem anderen Diener Erbarmen haben müssen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Der König war so zornig, dass er ihn den Folterknechten übergab, bis er alle seine Schulden zurückgezahlt haben würde. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht vom Herzen vergibt. Eine sehr krasse Story, würde ich sagen. Wer hat sie schon 10.000 Mal gehört? Hand hoch. 10.000 Mal. Aber haben wir es gemeistert? Das ist die andere Geschichte, ne? So. Ich weiß noch, ich habe vor kurzem ein Video gesehen und bei dem Video war es so, also in Russland tickt man bei diesem Thema vielleicht noch ein bisschen anders. Da kommt eine Tochter rein mit ihrem Freund, die setzt sich an den Tisch und dann sagt die Tochter plötzlich zu der russischen Mutter, also alles auf Russisch, sagt dann zu der Mutter: Ja, Mama, ich habe dir vergeben. Ich habe mit dem Psychologen alles aufgearbeitet, ich habe dir vergeben. Die so: Aha, okay, du hast mir vergeben. Und wo hast du das Geld her für diesen Psychologen? Und dann sagt die: Ja, mein Freund hat das bezahlt. So, und dann stand sie auf, ging in ein anderes Zimmer, holte einen Gürtel heraus: Ich gebe dir gleich, du hast mir vergeben, und so weiter und so fort. Prügelt sie durch, also es ist nur Comedy, nicht Ernstes, ja. Und dann dreht sich zu dem Freund: Und du hast dir das Ganze bezahlt? Vergebung, diese Emotion Vergebung. Das ist das, was man in dem Video zeigen wollte, dort in Sibirien oder wo auch immer das ist. Da wird nicht drüber gesprochen einfach. Vergebung und irgendwie, was deine Eltern dir angetan haben, da musst du alles loslassen, solche Geschichten. Das ist Emotion, damit beschäftigst du nicht. Du ziehst einfach weiter, du gehst weiter einfach. Ja, du hältst dich damit auch nicht auf. Und wir haben das auch, wenn ich so mal die Erziehung anschaue, wir haben das eigentlich auch nicht wirklich gelernt. Wir haben es ja von den Eltern gelernt, dass zum Beispiel, wenn sich zwei Kinder streiten, dass ich dann zu meiner Tochter sage: Sag sorry, sag Entschuldigung. Mehr so Druck, ja, Zwang, sag Entschuldigung. So, damit sie das Konzept überhaupt, oder mein Sohn das Konzept überhaupt checkt. Ja, und dann haben wir dem anderen beigebracht zu sagen: I forgive you, ich vergebe dir. So, und immer wenn ein Streit war, wer hat angefangen? Du, okay, was sagst du? Sorry, und du? Ich vergebe dir. Das haben sie halt immer fleißig getan, haben sie auch ganz gut gemacht. Aber der Punkt ist der, ich glaube, dass, obwohl wir sagen, ich vergebe dir und es tut mir wirklich leid, dass wir es oft auch gar nicht wirklich meinen. Ja? Und wir haben große Schwierigkeiten mit Vergebung generell. Wir tun es damit wirklich, wirklich sehr, sehr schwer. Vergebung ist eine der härtesten Dinge, die es auf dieser Erde gibt, meiner Meinung nach. Und Ich habe zum Beispiel bei der Familie App gedacht, wenn ich das wäre, diese Familie App, hätte es ein Schlachtfest gegeben. Und dann hätte ich den Nachbarn eingeladen. So, ganz einfach. Aber so gnädig und barmherzig und geduldig zu sein, das kann man menschlich gesehen gar nicht machen aus eigener Kraft. Das geht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dazu sind wir Menschen selber nicht wirklich fähig. Auf jeden Fall habe ich für mich so entschieden, auch mein Leben reflektiert, als junger Mensch, du gehst durchs Leben durch und dann tut man dir irgendwas an. Und ich glaube nicht, dass wir von Jugend auf lernen, bewusst uns von diesen Dingen zu lösen, die uns verletzt haben. Also den Löseprozess, den durchzuleben, durchzumachen, das ist etwas, was wir nicht gelernt haben. Ja, Vater ist streng, zack, hast du kassiert und du musst damit einfach klarkommen. Da gab es keine große Barmherzigkeit, besonders in der Generation vor dieser Generation. In dieser Generation wird ja viel über Gefühle gesprochen, aber in der damaligen Generation, also die Älteren hier, das war vielleicht für euch alles sogar unbekannt, dass man über Gefühle überhaupt gesprochen hat. Über Verletzungen, was mir wehgetan hat und so weiter und so fort. Da bist du schnell groß geworden einfach mit der Zeit. Und ich habe mich gefragt, und ich will euch das mal ein bisschen mitbringen, also warum ist Vergebung eigentlich psychologisch gesehen, menschlich gesehen, eine schwierige Sache? Warum ist das schwer? Nummer eins, also ein Punkt, dass, so sind wir ausgelegt, wir sind auf Schutz ausgelegt, wir Menschen. Wir möchten unser Leben erhalten, wir wollen selbst beschützen. Das heißt, unser Gehirn will uns schützen, dass wir nicht noch einmal diese Erfahrung machen. Deshalb werden wir den Menschen meiden oder wir werden versuchen, irgendwie ein Leben ohne diesen Menschen zu führen. Wir möchten nicht noch mal in diesen Prozess hineinkommen. Und dann, was wir noch haben, ich mache das einfach sehr einfach hier, was wir haben, der Mensch hat in sich selbst einen starken Gerechtigkeitssinn, der hineingelegt worden ist. Wir alle haben diesen Gerechtigkeitssinn. Fairness ist ja was total Wichtiges. Ich meine, ich weiß nicht mehr, wie es euch gegangen ist, als wir gehört haben, dass Donald Trump sich bei der WM eingemischt hat und dann aufgrund seiner Macht, die er hat, einen amerikanischen Spieler sozusagen freigestellt hat, dass man die rote Karte weggenommen hat, dass er mitspielen kann. Hat für einen Aufschrei gesorgt in der Welt. Da hat jemand seine Macht missbraucht einfach. Und wo ist die Fairness, die Gerechtigkeit im Sport? Und warum Menschen Schwierigkeiten haben mit Vergebung, weil Vergebung bedeutet so viel wie, ich verzichte auf mein Recht nach Gerechtigkeit. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, jemand tut mir was Böses an und ich sage, ich vergebe dir in meinem Herzen, also unabhängig, ob der Mensch mich sieht oder nicht sieht, sage ich vergebe dir, warum es schwerfällt ist, weil es ist in meinen Augen unfair, dass der Mensch einfach so davon kommt, dass er nicht kassiert hat, dass es keine Rache gegeben hat. Also Vergebung heißt sozusagen auch, man verzichtet auf Rache. Und dann kann das Nicht-Vergeben auch in uns also weit höhere Ausmaße erreichen. Zum Beispiel Nicht-Vergeben kann Teil unserer Identität werden. Das heißt, der Schmerz war so groß, so stark in meinem Leben, dass ich sagen kann, ich kann diesen Menschen mir vergeben. Und da wird das zu meiner Identität. Ich bin ein Mensch, der nicht vergibt. Man nimmt so eine Opferrolle an. Also eine Opferrolle, ich wurde verletzt, ich wurde missbraucht oder ich habe dies, das oder man hat mich nicht geliebt oder wie auch immer und so weiter und so fort. Und ich nehme dieses als Identität an. Das ist ein sehr, sehr, sehr gefährlicher Ort, da zu sein. Auch wenn es wehgetan hat, auch wenn es schwierig war, in der Opferrolle zu bleiben, ist sehr schwierig, weil du dann in so ein Dings reinkommst von Selbstmitleid und du gibst dir grünes Licht für viele, viele Dinge, die du aufgrund dessen halt dann tun kannst. Also es kann sehr gefährlich sein, in dieser Position zu sein, auch wenn man stark verletzt wurde. Genau, man hat Angst vor erneuter Verletzung und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich mich gefragt, weil was mir in dieser Geschichte schwerfällt, was mir sehr schwerfällt ist, was ich auch ungern lehre, ehrlich gesagt, weil es heißt hier, dass wenn wir nicht vergeben, unser himmlischer Vater mit uns genauso handeln wird. Und das nimmt irgendwie so ein bisschen die Freiwilligkeit raus aus der ganzen Geschichte. Ja, das heißt nach dem Motto so, wenn ich nicht vergebe, werde ich kassieren. Ja, wenn ich nicht vergebe, dann wird es für mich dann Konsequenzen geben. Das heißt, der Mensch tut mir was Ungerechtes an und dann, wenn ich ihm nicht vergebe für das, was er mir angetan hat, dann werde ich noch an die Folterknechte übergeben werden und so weiter und so fort und bis ich da nicht rauskomme und bezahle und so weiter. Und das ist etwas, wo ich mich schwer tue und dann deshalb möchte ich euch noch was anderes reinbringen. Es gibt einen Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung. Das ist nicht das Gleiche. Ja? Also Vergebung ist eine Entscheidung, ein Prozess im Herzen des Verletzten. Sie bedeutet so viel. Ich verzichte auf Rache. Ich lasse den Hass und den Wunsch nach Vergeltung los. Das ist Vergebung. Es gibt noch ein anderes Wort, ja. Also, oder noch dazu hinzugefügt, Vergebung kann auch dann stattfinden, wenn der andere Mensch keine Reue zeigt. Das heißt, ich kann jemanden vergeben, auch wenn der Mensch gar keine Reue zeigt, weil Vergebung heißt in diesem Fall, ich lasse ja, meine Gerechtigkeit sinnlos, ich gebe es ab und ich vertraue Gott damit noch, dass Gott sich darum kümmern wird, wie wir es vorhin auch gehört haben im Römerbrief. Ja? Versöhnung dagegen, Versöhnung bedeutet, dass eine Beziehung wiederhergestellt wird. Ja? Das ist nicht nur Vergebung, sondern Versöhnung heißt, eine Beziehung wird wiederhergestellt. Dafür braucht es in der Regel beide Seiten. Ja? Das heißt, Vergebung kann ich tun, auch wenn sich der andere Mensch nicht entschuldigt. Aber eine Versöhnung ist etwas, wo der andere Mensch auch zeigt, dass es ihm leid tut, sich auch Mühe gibt, wieder diese Beziehung zusammen sozusagen zu fügen. Ja, das heißt, der Schuldige erkennt sein Unrecht an, er bereut es und bittet um Vergebung, der Verletzte vergibt. Vertrauen wird mit der Zeit neu aufgebaut. Also das ist ja so eigentlich unter uns Christen, Familien, Kinder und wie auch immer und so weiter, das ist eigentlich das Optimale. Wir wollen ja nicht nur vergeben, sondern wir wollen auch Versöhnung haben. Ich will nicht nur mal mit meiner Frau einen schlechten Umgang gehabt haben und dann vergibt sie mir, aber hat mir von da an keinen Kontakt. Ja? Und das passiert leider ganz viel in unseren Beziehungen miteinander. In der Kirche, in den Ehen, in den Erziehungen mit den Kindern, auf der Arbeit und so weiter und so fort. Wir vergeben irgendwie so mit dem Mund, aber nicht vom Herzen. Und wozu es dann führt, dass man sich sogar innerlich distanzieren kann, dass man miteinander also eigentlich eher sich meidet und man will sich nicht über den Weg laufen und so weiter und so fort. So, aber ich will sagen, es ist trotzdem wichtig, hier einen Unterschied zu machen, weil es kann sein, dass dir was so Schlimmes widerfahren ist, dass du sagst, vergeben kann ich, ich kann von meinem Recht der Rache, ich kann das aufgeben, ich kann das loslassen, aber ich weiß nicht genau, ob ich mir den Menschen wirklich, ob ich mein Haustürschlüssel den Menschen geben möchte oder nicht. Das ist mal eine ganz andere Geschichte, nur so zur Unterscheidung. Also wir haben hier einen Knecht, einen Diener und der Diener schuldete dem König 10.000 Talente. 10.000 Talente, ein Talent, das war laut Internet waren das sozusagen 6.000 Tageslöhne. Also ein einziges Talent waren 6.000 Tageslöhne. Ich weiß nicht, ob die Info stimmt oder nicht stimmt, ich habe sie mir dann rausgesucht. 6.000, das heißt 6.000 Tage Lohn ist ein Talent. Dieser Mann schuldete 10.000 Talente. Und Jesus geht es wahrscheinlich ja nicht so sehr um diese Zahl 10.000, sondern im Griechischen war das die höchste Zahl, die du aussprechen konntest damals. Ja? Also 10.000 Talente war sozusagen das Höchste, was ein Mensch damals verstehen konnte. Das heißt, es ist eine unbezahlbare Schuld. Und das ist eine Realität, in der sich jeder Mensch befindet. Und hier fängt schon die erste Schwierigkeit an, die wir haben, weil nicht jeder erkennt seine eigene Schuld vor Gott. Ja? Obwohl wir Menschen eigentlich solch eine Schuld in unserem Leben Gott gegenüber haben und je älter wir werden, je mehr wir leben, umso mehr sammeln wir auch diese Schuld eigentlich in dieses komische Schuldenkonto ein, ja? Weil es vergeht ja nicht ein Tag gefühlt, wo wir nicht in irgendeiner Form eine Sünde begehen, wenn wir die Schrift ganz genau nehmen würden, wirklich Wort für Wort nehmen würden, die Worte Jesu nehmen würden, sei es, sag mal auch, dass wenn du oder ich in der Kirche groß geworden sind und wir haben die Bibel von Geburt an sozusagen gelesen, gekannt und so weiter und so fort, trotzdem gibt es Dinge wie Stolz, wie Hochmut, wie, keine Ahnung, Anerkennungssucht oder die bei den Menschen aus der Welt vielleicht, die haben dann, keine Ahnung, die haben dann wie bei dem verlorenen Sohn ihr Geld verprasst mit allen möglichen Begierden und Gelüsten und so weiter und so fort. Der Punkt ist aber der, dass vor Gott eigentlich jeder Mensch in einer sehr, sehr tiefen Schuld steht. Wenn er seine Gerechtigkeit, wenn er als gerechter Richter sozusagen, wenn er als Schuldeneintreiber jetzt ankommen würde, wären wir alle dran. Wir müssten alle vor die Folterknechte, wir müssten alle bezahlen, wir könnten alle nicht bestehen. Es gibt keinen Mensch hier unter uns. Die Bibel sagt, es gibt niemanden. Niemanden, heißt es in der Schrift, im Römerbrief heißt es, der vor Gott sozusagen bestehen kann. Niemanden. Ja, niemanden. Und ganz oft erleben wir das ja auch bei einem Entscheidungserlebnis, bei der Bekehrung. Wenn wir dann eine Bekehrung haben, dann erleben wir genau diesen Prozess. Wir kommen vor Gott an mit unserer Schuld. Wir bitten ihm um Vergebung. Wir glauben an Jesus, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir nehmen das an in unserem Leben. Und wir spüren, wie diese Last plötzlich von unseren Schultern abgenommen wird und abfällt. Und die ist nicht mehr da. Und du stehst auf und denkst, boah, ich bin so frei innerlich und so weiter und so fort. Und das ist ja ein sehr prägendes Erlebnis für viele von uns, ja, ein wichtiges Erlebnis, das wir niemals, niemals, niemals vergessen dürfen. Es ist elementar, dass es immer präsent ist in unserem Leben, besonders wenn es um Vergebung geht. Ganz wichtig, sehen wir gleich nochmal. So, dieser Mensch geht raus und findet jemanden, dem 100 Denare schuldet, also 100 Löhne, also 100 Tageslöhne, also ein Drittel vom Jahr ungefähr, das ist das, was er schuldet. Der andere schuldet 10.000 Talente. Ja, das ist 10.000 mal 6.000. Weiß ich, was wären das? 60 Milliarden, Millionen, irgendwie sowas? Milliarden? Und er nimmt diesen Menschen, dann heißt es, er würgt ihn und dieser Mensch fällt auch auf den Boden, bittet um Vergebung, vergib mir und gib mir noch ein bisschen Zeit, bis ich jetzt zurückzahle. Dieser andere Diener, dem man 10.000 Talente vergeben hat, sagt nein, auf keinen Fall, und verhärtet sein Herz und schmeißt ihn halt dann ins Gefängnis. Ich weiß nicht, wie man im Gefängnis alles bezahlen kann, das habe ich mich auch gefragt, ne? Irgendwie macht das keinen Sinn. Heißt das, ich bezahle durch mein Leiden dann, weil ich kann ja dort nicht arbeiten, Geld verdienen, also wie bezahlen sie denn alles, was sie da haben? Ja, aber er kommt ins Gefängnis, leidet dort aufgrund der Herzenshärte von diesem ersten Diener, der diese hohe Schuld vergeben bekommen hat. Der König kriegt das mit und der König reagiert hier auf eine sehr harte Weise. Aus Gnade wird plötzlich Gericht. Aus Gnade wird Gericht. Ja? Und er bezeichnet diese Menschen als bösen Menschen. Das heißt, wenn ich die Gnade Gottes erlebt habe und Vergebung erfahren habe, und dann einem Menschen nicht vergebe, und ich meine jetzt damit hier, er vergibt nicht nur, sondern er ist hart. Ja? Also er geht aktiv gegen diesen Menschen vor, sozusagen. Ja? Dann ist das in Gottes Augen ein böses Verhalten. Und was dem ersten Knechten passiert ist, der die große Schuld hatte, was ihm als erstes passiert ist, er hat einfach vergessen, was Gott für ihn getan hat. Er hat das nicht tief verinnerlicht, was Gott für ihn getan hat. Er hat das nicht gecheckt, er hat seine Schuld, seine Sünde, die er hat in seinem Leben, hat er einfach vergessen. Und dann geht er raus, dreht sich um und das ist das allergrößte Problem, was wir dann haben. Wir vergessen unsere Schuld, die Gott uns erlassen hat. Und das ist, glaube ich, so essentiell für den Prozess der Vergebung, dieses vor Augen zu haben. Was hat eigentlich Gott mir erlassen? Wovon hat er mich freigemacht? Ich möchte das in meinem Leben niemals vergessen. An dieser Stelle habe ich gedacht, ich habe überlegt, ich möchte nicht so viel erzählen, wie wichtig Vergebung ist, sondern ich möchte mehr so ermutigen zum Vergeben. Weil ich weiß, jeder von uns weiß, Vergebung ist wichtig. Und wir wissen alle, wie hart das eigentlich ist. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir mit den Prozessen der Verletzung und Vergebung und so weiter, dass wir damit sehr wachsam umgehen. Also wachsam meine ich damit, dass wir aktiv darauf reagieren, auf diese Emotionen. Weil wenn wir das nicht tun, jetzt kommt etwas, wenn wir das nicht tun, dann geben wir Raum für Finsternis in unserem Leben. Wenn wir im Nichtvergeben bleiben, das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte, dann öffnen wir eine Tür für die Finsternis in unserem Leben. Deshalb möchte ich uns ermutigen, eine Empfindlichkeit zu entwickeln für diese Dinge. Manchmal meine Kinder kamen zu mir und dann hat plötzlich dann, was weiß ich, Annabella oder ich weiß nicht genau wer, hat plötzlich eine Wunde auf dem Finger gehabt, eine kleine winzige Wunde, hat laut geweint und so weiter und so fort. Ich sehe sie nicht mal, die Wunde. Aber so empfindlich hat sie auf diese kleine Wunde reagiert. Ja? Manchmal denke ich so, ich habe mir letztens einen Zeh gestoßen beim Kücheneinbau, ja, und es ist schwarz geworden, der Zeh. Denkst du, so ein kleines Teil, ne? Aber tut weh, verdammt weh. Ja, und ich gehe jetzt damit vorsichtig um und ich trete nicht noch mehr damit durch die Gegend, sondern ich pflege gerade meinen Fuß deshalb. Und diese Sensibilität, mit Schmerz, mit Verletzungen umzugehen, ist ganz, ganz wichtig, dass wir das bewusst tun, bewusst machen. Was heißt das konkret? Zum Beispiel hier heißt es in Epheser 26, Vers 27, 4, Vers 26, 27, da heißt es, zürnt ihr, also seid ihr zornig, so sündigt nicht. Also, seid wachsam, dass der Zorn, den ihr habt, nicht zur Sünde führt. Ja? Das ist ja ganz oft so. Was ist das Nächste? Wenn ich Zorn habe, dann kommt ein Gefühl in mich hinein, Wut, ja? Und dann kommt das Verhalten, was ich am meisten am Ende selber noch bereue, wenn ich ein vernünftiges Gewissen habe. Also, zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Ganz interessant hier. Ja? Also, mir geht es hier nicht jetzt, Konflikte sollen schnell gelöst werden. Tragt es schnell aus. Komm schnell an den Prozess des Loslassens, des Vergebens, des Freiwerdens. Aber warum? Damit der Teufel keinen Raum bekommt in den Menschen. Und das ist das, was ich beobachte. In mir selber auch. komischerweise, wenn ich Anstoß nehme an irgendeinen Menschen oder wenn mich jemand wütend gemacht hat und ich, ich mich verletzt fühle. Und das Interessante ist ja, wenn ich dann diese Gefühle festhalte, dann ist die Frucht in meinem Innern nie Friede, Freude, Heiliger Geist. Nie Erfüllung. Also ich habe es noch nie gehabt, dass ich zum Beispiel auf meine Frau wütend war oder auf egal wen, ja, verärgert war. Und da war ich so erfüllt vom Heiligen Geist. Oh Herr, du bist mir gerade so nah. Danke, Herr, dass ich meinen Hass jetzt leben kann. Herr Jesus, ich preise dich dafür, dass ich jetzt hassen darf. Funktioniert nicht. Ja, komischerweise, diese Gefühle, diese harten Gefühle, die vielleicht auch dir hinzugefügt worden sind und du bist unschuldig in dem Bereich, du bleibst in diesen Gefühlen und am Ende zahlst du noch den Preis, dass der Feind Raum in deinem Herzen gewinnt. Durch dieses Nicht-Vergeben, durch dieses Nicht-Loslassen und durch dann die Bitterkeit, die dann entsteht, durch diesen Prozess. Das heißt, wenn du psychologisch das Ganze betrachtest, würde dir ein Psychologe sagen, wenn du vergibst, vergib das um deiner selbst willen. Nicht mal für den anderen, sondern um deiner selbst willen. Vergib dem anderen Menschen. Und Vergebung ist eine Sache, die wir immer wieder praktizieren sollten. Und ich empfehle sogar bei Kleinigkeiten, wenn du irgendwie in der Kirche bist, mit Geschwistern unterwegs bist, zu Hause, Familie, Frau, Kinder, wie auch immer und so weiter, und plötzlich hast du deinen empfindlichen Tag. Ja, gibt's ja, ne? Es gibt ja Tage, da bist du robust, ist egal, und dann gibt es Tage, du bist empfindlich. Und da hat dich der Mensch nur einmal ganz komisch angeguckt und schon bist du zutiefst gekränkt. Gibt's. Schon erlebt. Ja, du bist zutiefst gekränkt. Wie gehst du jetzt damit um? Wie gehst du jetzt mit solchen Gefühlen um? Mag sein, dass der Mensch es nicht mal böse gemeint hat, aber trotzdem, du hast so dich verurteilt gefühlt durch diesen einen Blick, durch diesen strengen Blick. Und irgendwie hast du dich ungeliebt gefühlt. Wie gehst du damit um? Verdrängst du einfach so? Ach, egal, und ziehst weiter, das empfehle ich nicht. Ich empfehle nicht dieses Verhalten, weil innen drin gibt es sowas, so einen kleinen Speicher, der sammelt sich auch. Ja, und beim nächsten Mal guckt die Person wieder vielleicht ein bisschen komisch an. Ja? Meinst gar nicht böse. Und schon ist dieser Speicher wieder ein bisschen voller. Und je mehr dieser Speicher voller wird und du das nicht bewusst losgelöst hast, bekommt der Feind Raum in dir. Ja? Ganz einfach. Beste Beispiele, du nimmst ja einen Menschen Anstoß, Kirchenleben, du nimmst Anstoß und dann dauert das nicht lange, weil wenn du nicht vergeben hast und losgelassen hast, dann dauert das nicht lange, bis du dann sagst, boah, in die Kirche will ich nicht mehr gehen, ich habe keinen Bock mehr auf diese Kirche und dann bin ich komplett raus und dann, was weiß ich, bist du irgendwo in der Welt gelandet oder andere Kirche oder wie auch immer und so weiter. Also versteht ihr, das Nicht-Vergeben, ja, das Festhalten an einer Ungerechtigkeit, komischerweise tut uns wirklich nicht gut, wirklich nicht gut. Schädigt uns sogar massiv gesundheitlich, wenn wir dann in die Bitterkeit hineinfallen, können wir massive körperliche Schäden bekommen dadurch. Körperliche Schäden, psychische Schäden. Das ist krass, ja? Was nicht vergeben, alles uns auswirkt, bewirkt. Deshalb bei Kleinigkeiten schon empfehle ich, einen bewussten Loslösungsprozess zu machen. Und ich erkläre euch gleich, wie ich das mache zumindest. Ich weiß nicht genau, wie es dann halt... Als Tipp, als Empfehlung von mir aus. Es gibt sogar Situationen, ich habe mich in letzter Zeit viel mit Heilung auch beschäftigt, weil immer wieder kommen Menschen und fragen, hey, kannst du uns mit Öl salben, kannst du für uns beten, Heilung und so weiter und so fort. Und ich habe einem Heilungs sozusagen Prediger, der das eigentlich ganz gut macht in meinen Augen, zugehört und er sagte, es gibt Dinge, da beten wir für Menschen, die krank geworden sind und sie werden nicht gesund. Wir haben aber diese Zusage von Gott, das glauben wir, dass wenn wir für kranke Menschen werden, dass sie gesund werden. Aber manchmal passiert es nicht, sagte er. Manchmal passiert es nicht. Und er sagt dann, dass mir eine Sache aufgefallen durch die Schrift, wo er gesagt hat, dass er dann damit, die Heilungsquote, die sozusagen bei ihm dann passiert ist, ist wesentlich höher geworden, nachdem er das verstanden hat. Und Jakobusbrief 5 heißt es hier, Vers 16, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das gerechte Gebet eines Menschen vermag viel, wenn es ernstlich ist. Hier kommt diese Kombination zusammen, bekennt einander eure Sünde und betet füreinander. Und das Faszinierende dann, ich habe mir dann also ihn angeschaut und auch er hat das live vorgeführt und du konntest sozusagen mit reinschauen, wie Menschen Heilung sozusagen vor laufender Kamera erlebt haben, das war in so einem Chat. Und dann war das so, er sagte dann, okay, mache Folgendes, guck mal, du hast ja schon dafür gebetet und du wurdest nicht gesund. Okay, jetzt ist mir mal eingefallen, bete folgendes Gebet, bete dieses Gebet. Er sagte, bete, Vater im Himmel, zeige mir, ob diese Krankheit, die ich habe, eine geistliche Ursache hat. Gibt es da irgendeine geistliche Ursache? Hat er gefragt. Und dann fragt ihn, was war der erste Gedanke, den du bekommen hast? Ist da was gekommen? Die so, ja, ist was gekommen. Und dann hat er sozusagen sie dann also auf stumm gestellt, sagt, ich gebe dir jetzt ein bisschen Zeit und bring das mal vor Gott und löse dich davon. Bitte um Vergebung oder wie auch immer, diese Sünde, die du in deinem Leben hast. Und das Faszinierende war, ganz oft, als er dann sie gefragt hat, was war's, kannst du vielleicht mit einem Wort also beschreiben, nicht die ganze Geschichte dahinter. Und dann sagten die halt wirklich relativ häufig, ich musste jemanden vergeben. Ich muss jemand vergeben. Und dann, nachdem er sich sozusagen im Gebet diese Menschen vergeben hat, sich gelöst hat, dann hat man noch einmal für ihn gebetet und er hat diese Gesundheit erlebt. Faszinierend. Also, dass solche Dinge, sozusagen auch geistliche Prozesse, Heilungsprozesse in uns blockieren können. Also ich möchte einfach ermutigen, ja, keinen Druck ausüben, sondern ermutigen, dass wir ein Mindset, ein Gedanken entwickeln, dass ich sage, ich will nicht in der Bitterkeit bleiben, ich will vergeben, damit einfach der Teufel keinen Raum hat über mich. Ich will ihm einfach keinen Raum geben. Dafür bin ich mir einfach zu wichtig. Ich will nicht in meinem Leben haben. Der soll raus. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Ich will nicht, dass er in meinem Herzen rumspielen kann und noch weitere Gedanken sehen kann, noch weiter verdrehen kann. Also einfach um Selbstschutz vor diesem Biest. Ja, ich will da herauskommen. Und ein Test, den wir auch sehr, sehr gut tun können, ist für mich persönlich auch, ich habe das schon oft so auch überlegt, eigentlich, was ist die Frucht des Heiligen Geistes? Wir kennen das ja. Ja, also in letzter Zeit, war ich ein bisschen zornig und plötzlich hat dann Sophia von hinten angefangen, mir das sozusagen vorzulesen. Die Frucht des Geistes ist Friede, Liebe, Freundlichkeit, Geduld. Und dann immer wieder im Kreis. Ich so, ja, ich weiß es doch, aber ich kann es gerade nicht leben. So, ne? Aber sie hat mich trotzdem erinnert, hey Michael, auf dem Weg, wo du gerade bist, das ist nicht der Heilige Geist. Das ist was anderes gerade. Ist nicht der Heilige Geist. Ja, und dann hat Johanna noch mitgemacht und dann wurde es immer schlimmer und so weiter. Aber so haben sie mich erzogen. Ist gut, ich bin dankbar dafür. Deshalb der Test vielleicht auch, den ich tun kann, ist die Frucht des Heiligen Geistes in meinem Leben. Guck mal, ich entscheide mich, ich halte jetzt an der, am Nichtvergeben fest, an der Bitterkeit fest und das, was ich vorhin vorgemacht habe, wo ist die Frucht der Liebe? Wo ist die Frucht der Barmherzigkeit und so weiter, des Friedens? Wo ist das in mir? Wenn ich dann aber hier bleibe, merke ich plötzlich, die Gedanken sind komplett finster und dunkel. Versteht ihr, was ich meine? Damit kann ich auch prüfen, welchen Gott eigentlich absegnet in meinem Leben gerade. Und wenn ich mich dann plötzlich entscheide zu vergeben und ich merke plötzlich, der Friede Gottes kommt in meinem Leben da, dann geh diesen Weg. Dann geh, wenn der Heilige Geist das unterstützt, diese Entscheidung des Vergebens, dann geh diesen Weg, egal ob das gerecht oder ungerecht in deinen Augen klingt. Weil der Heilige Geist stellt sich dazu und ermutigt dich, in die Vergebung hineinzugehen. In meinen Augen ist Vergebung, wahre Vergebung, ohne Gott nicht möglich. Sie ist zu einem gewissen Grad möglich, aber nicht wirklich möglich. Also ich glaube nicht, weil ohne den Heiligen Geist kriegen wir keine Heilung. Nur der Heilige Geist kann uns heilen in dem Herzen. Nur er kann uns freimachen. Es ist ein Wirken Gottes, nicht unser eigenes Wirken. Ich stelle mich nur Gott zur Verfügung. Deshalb möchte ich euch hier also zwei Facetten der Vergebung mitgeben, wie ich das persönlich tue. Wie oft sollen wir vergeben? 7 mal 70. Jesus hat das jetzt, also 490 mal. Jesus sagt jetzt diese Zahl nicht, dass man genau bis 490 zählt, sondern er zeigt einfach viel mehr, als du es dir vorgestellt hast, Petrus. Okay? 7 mal hast du gedacht, nee. So leicht kommst du nicht davon. Sondern 7 mal 70 mal. Und es gibt zwei Facetten dabei. Die eine Facette, die ich heute mit reinlesen möchte, ist, wir müssen auch lernen, uns selbst zu vergeben. Ganz wichtig. Also, ich muss anderen vergeben, aber ich muss auch mir selber vergeben. Und manchmal, wenn wir richtig fallen und stürzen und wenn wir etwas getan haben, was uns gar nicht gefällt und total gegen unsere Werte spricht, dann haben wir dieses Gefühl der Verdammnis in uns auch. Und wie werde ich das los? Viele Menschen strugglen damit, bis hin zu Depressionen sogar. Ich muss auch bewusst diese Gefühle loswerden. Ich habe verhauen, ich bin schon wieder in die gleiche Sünde gefallen, obwohl mir vorgenommen, das nicht zu machen. Wie gehe ich damit um? Und hier ist es wichtig, was wir für ein Gottesbild haben. Was für ein Gottesbild haben wir eigentlich? Welchen Gott beten wir eigentlich an? Und das ist wichtig. Nehmt das mal mit für euch. Als Übung sogar können wir haben heute hier Rafa und Jiri und so weiter gelesen, ja, oder gesungen. Unterschiedliche Namen, unterschiedliche Facetten Gottes. Rafa, Arzt, ja, unterschiedliche Facetten Gottes. Welchen Gott bete ich in meinem Herzen an? Vielleicht betest du einen Gott der Gerechtigkeit an, gerade im Moment. Gott der Gerechtigkeit. Ja? Oder Gott der Ordnung in deinem Leben, und das reflektiert auch auf dich. Das heißt, in deinem Leben ist ganz wichtig, dass alles in Ordnung ist, weil du betest den Gott der Ordnung an. Aber welchen Gott oder wie hat sich Gott hier vorgestellt in der Geschichte? Als der barmherzige Gott, als der gnädige Gott. Ja, und ich finde Gerechtigkeit super, ich liebe Gerechtigkeit. Leider ist die Gerechtigkeit ein Problem für mich. Gott der Gerechtigkeit ist ein großes Problem für mich, weil ich kann da leider nicht bestehen. Deshalb liebe ich Gnade mehr. Warum? Weil damit überlebe ich. Das bringt mich in den Himmel hinein. Das bringt mich in die Ewigkeit. Das gibt mir Frieden. Die Gerechtigkeit Gottes ist schön und ich wünsche mir Gerechtigkeit. Aber für mich ist ja auch gefährlich, diese Gerechtigkeit. Ja? Die Gnade Gottes. Ich bete den Gott der Gnade an, der Barmherzigkeit an. Welches Gottesbild, welchen Gott betest du an? Und das kann dir hilfreich sein für deine jetzige Situation. Wenn du dich stark verurteilst, dann bete doch mal zu unserem Herrn, Gott der Gnade. Gott der Liebe, Gott, der gerne vergibt. Gott der Gnade heißt übrigens nicht so, Gott so, ah ja, du kommst an und dann tust du so ein bisschen Buße und dann sagst du Gott, okay, ich vergebe dir noch einmal. Und dann, einen Tag später kommst du wieder, und gleiche Sünde, gleiches Problem und du tust Buße dafür und Gott so, puh, das wird langsam hart, ne? Also immer das Gleiche, ne? Okay, einmal vergebe ich dir noch. Und dann am dritten Tag kommt es wieder und Gott so, okay, das war's, das reicht, raus. Wir haben nicht so einen Gott. Wir haben es nicht mit so einem Gott zu tun, sondern wir haben einen Gott, der Gnade fast wie ein Automatismus anbietet. Es ist da für dich. Sobald du Buße tust, sobald du umkehrst von deinen Sünden, Gott sagt, hier ist die Gnade. Du musst nicht nochmal neu warten, bis du ein Gefühl der Gnade in deinem Herzen spürst und fühlst und dich vergeben fühlst, sondern du darfst sie einfach in Anspruch nehmen. Deshalb ermutige ich, es heißt in der Schrift, im Johannesbrief, da heißt es, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt. Das ist ein Vers, das ist sein Wort. Wort, das ist das Wort Gottes. Was ich dann tue, ist, was ich gerne tue, ist, ich bringe, und früher habe ich das ganz lange getan, früher habe ich gesagt, Herr, vergebe mir, und ich habe mich selbst angeklagt und vergebe mir und selbst angeklagt, und dann ging ein Tag, noch ein Tag, noch ein Tag vorbei. Und ich habe mich nur noch schlecht gefühlt, weil ich den Gott der Gerechtigkeit angebetet habe, und in der Gerechtigkeit habe ich verhauen. Da musste ich eine Sache lernen, meine Gefühle, meine Emotionen zu verleugnen. Ich konnte mein Gefühl, meine Emotionen nicht mehr glauben. Das heißt, ich habe dann gelernt, kurz meine Sünde zu benennen. Zu sagen, Herr, ich habe heute gelogen. Herr, vergib mir meine Schuld. Und dann bleibe ich dort auch nicht lange. Ich werde nicht rumjammern und so weiter und so fort und versuchen, ein Gefühl in mir zu erzeugen der Vergebung, das nicht kommen wird, weil es schon für mich da ist. Sondern Gott will, dass du die Vergebung in Anspruch nimmst. Ja? Du sagst, Herr, mein Gefühl sagt so, aber dein Wort sagt gerade, dass du treu und gerecht bist. Und wenn ich meine Schuld bekenne, wenn ich sie offenbare vor dir, dann wirst du mir vergeben. Das garantiert. Und dann sagst du, Herr, ich habe gesündigt, ich hasse mich dafür. Und dann, Vater im Himmel, ich danke dir für deine Gnade. Danke, dass du ein Gott der Gnade bist. Danke, Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du für mich gestorben bist und dass du meine Schuld und Sünde getragen hast. Und danke, dass du mir jetzt diese Schuld von meinen Schultern nimmst. Ich nehme es in Anspruch. Ich nehme es in Anspruch. Ich nehme deine Gnade. Ich nehme sie bewusst an. Und dann stehst du auf und gehst weiter. Und wenn dann das Gefühl wieder hochkommt, der Feind dich wieder angreift, Raum für den Feind auch da entsteht und der dich attackiert, dann sagst du, nein, das Wort Gottes ist die Wahrheit, geh weg von mir. Ich vertraue dem Wort und er hat gesagt, wenn ich meine Sünde bekenne, ist er treu gerecht, dass er mir meine Schuld vergibt. Und so kämpfst du, um dein Inneres zu schützen, ja? Um dich selbst vor dem Feind zu schützen. Und wenn es um den anderen Menschen geht, danach schließe ich auch ab, wenn es um den Menschen geht, um den anderen Menschen geht, ja, dann da ermutige ich dich, sei es klein, sei es groß, egal wie, bewusst stehen zu bleiben, kurz zur Seite zu gehen, sag Vater, und dann hast du einen kurzen Prozess, damit diese Dunkelheit, damit der Feind keinen Raum hat, in deinem Herzen einfach. Und was ich gerne tue, ist, ich bin total ehrlich mit Gott geworden. Früher nicht, früher wollte ich der brave, gute Christ sein, ja, wo ich sage, boah, ich kann bloß nichts Schlimmes sagen. Und dann, es kann dann passieren, wo ich sage, Herr, ja, auch kurz bekennen, kurz meine Gefühle zum Ausdruck bringen, Herr, dieser Mensch geht mir richtig auf den Sack. Ja, der hat mich so und so und das und das und das. Boah, und Herr, wenn es am liebsten würde ich alle Zähne raushauen. So fühle ich gerade, Herr. Ich bin so wütend und so geladen. Habe ich mal gehabt. Eine ganze Nacht habe ich Wut getragen in mir gegen eine Person, wo ich gedacht habe, wenn ich den Menschen sehe, ich drehe diesen Menschen den Hals um. Ich bin Christ, Missionar, Pastor, alles gewesen. Und trotzdem habe ich diese Gefühle in meinem Leben. Wirklich, ganze Nacht Finsternis. Die Frucht des Heiligen Geistes war nicht da. Der Teufel hat mehr und mehr Raum gewonnen in mich. Wollte zerstören danach. Rache wollte ich haben. Deshalb ruhig, ehrlich bekennen. Martin Luther, ich habe das schon mal öfters erzählt, war total cool in diesem Punkt. Ja, er war in der Kneipe, hat ja oft gerne getrunken und dann Menschen über Gott erzählt. Und dann gab es einen Widersacher, der ist aufgestanden und hat was gegen den gesagt. Martin Luther war wütend. Dann ist er nach Hause gegangen, das ist ein berühmtes Gebet von ihm, ich weiß nicht, wer das aufgezeichnet hat. Da heißt es, sagte Martin Luther zu Gott, weißt du was, am liebsten will ich, dass dieser Mensch jetzt stirbt. Und wenn du mich nicht änderst, wird es auch so bleiben. Ihm war es bewusst, er kann selbst nicht vergeben. Nur Gott kann mich verändern in dem Punkt. Also ehrlich sein, sage deinen Schmerz. Sage das, was weh tut. Ganz wichtig. Ja? So mache ich es halt, zumindest für mich. Und dann kommt als nächstes, und jetzt kommt das nächste, jetzt muss ich mein Gedächtnis einschalten. Meine Erinnerung. Und dann erinnere dich mal an deine ganze Schuld. Ist zwar nicht so gut, aber in diesem Fall ist es gut. Denk mal an all das, wo du verbockt hast. Da, wo du lieblos warst. Und dann erinnere dich an den Moment, wo Gott dir die 10.000 Talente von deinen Schultern genommen hat. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Du hast mir das vergeben und das vergeben, das vergeben. Herr, ohne deine Gnade wäre ich gar nichts. Meine Gerechtigkeit stinkt vor dem Himmel. Nur du alleine machst mich rein. Du heiligst mich. Du hast mich sauber gemacht und du hast gerecht gemacht durch dein Blut. Du alleine, Jesus. Denke an deine Schuld und wovon dich Gott frei gemacht hat. Ganz wichtig für mich persönlich, weil hier ja auch eigentlich Ungerechtigkeit passiert ist. Das war nicht gerecht, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das war verdammt ungerecht. Warum soll er, ein Unschuldiger, sterben für meine Schuld? Ich muss selbst bezahlen. Das ist Ungerechtigkeit eigentlich. Aber Jesus nimmt freiwillig diese Ungerechtigkeit auf sich, um mich gerecht zu machen. Ja, also erinnern das, was er für einen getan hat. Und jetzt kommt was für mich persönlich wichtig ist, ich muss eine Entscheidung treffen. Jetzt kommt der Punkt der Entscheidung. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst warten, bis du ein Gefühl bekommst, es zu vergeben, was bei mir nie passiert ist. Nie, kein einziges Mal, in keinem Vergebungsprozess. Sondern ich habe einen Gebetskampf geführt. Es ist ein Kampf. Und der Kampf war der: Jesus, ich will dem Teufel keinen Raum in meinem Herzen geben. Ich will, dass das Himmelreich siegreich ist in mir. Ich will, dass das Licht da ist. Und ich will, dass dein Name verherrlicht wird in meinem Leben, dein Name in meinem Leben. Ich will ein Sohn des Lichts sein. Ich will ein Sohn des himmlischen Vaters sein. Das ist eine Entscheidung. Und sage ich, Herr, ich will nicht, sondern ich will es loslassen. Ich entscheide mich zu vergeben. So spreche ich das aus. Und sage ich, Vater, ich vergebe im Namen Jesu diese und diese und diese Sache und das, was der Mensch mir angetan hat, was er gesagt hat. Und ich benenne alles ganz klar und deutlich. Ich vergebe diesen Menschen. Das ist ein Kampf und ich spreche das aus. Und nach dem Aussprechen merke ich, es ist hart, aber je mehr ich das ausspreche, und dann passiert etwas, was ich liebe. Ja? Der Heilige Geist stellt sich dazu. Der Vater im Himmel ist, ich bin stolz auf dich, mein Sohn, du hast es gecheckt. Und du merkst plötzlich, dass das nicht mehr deine eigene Sache allein ist. Du merkst plötzlich das, was die Menschen ohne Gott nicht haben. Gottes Geist ist in dir und er wirkt in dir und er hilft dir, eine Vergebung auszusprechen, die du als Mensch niemals treffen kannst. Niemals. Sowas gibt es nicht. Nur mit dem Heiligen Geist. Du merkst, wie wer dich innerlich frei macht. Und dann so, wo ich dann diese Menschen die Zähne aushauen wollte, dann liege ich dann nachts plötzlich so gegen morgens wirklich ganz nach wach gelegen, 6 Uhr. Und dann habe ich nach diesen 6, 8, 9 Stunden, 10 Stunden, wie auch immer, halt mich dazu entschieden zu vergeben und das so gebetet. Und plötzlich merke ich, wie ein Friede auf mich kommt. Oh, hallo, Heiliger Geist, du bist wieder da. Ach, schön. Das fühlt sich viel besser an, als das, was ich davor gehabt habe. Viel besser. Und dann ermutige mich das. Ich bin wie so eine Katze, die dann gestreichelt wird vom Heiligen Geist und ich lehne mich voll rein so. Ja, mehr. Und dann merkst du, es ist nicht deine eigene Anstrengung, sondern es ist Gott, der dir hilft, loszulassen. Und dann verändert sich das Gebet sogar. Vater, und ich bitte dich, dass du diesen Menschen segnest. Segne diesen Menschen. Segne diesen Menschen. Schenke, dass der Mensch viel Freude hat und dass es gelingt und so weiter. Und dann merke ich plötzlich, dass die ganze Wut, die ich die ganze Nacht festgehalten habe, ich wollte sie nicht loslassen. Es war meine Identität für diese Nacht. Ich wollte sie nicht loslassen. Ich wollte auch nicht zu Gott kommen, weil ich wusste ganz genau, wird mein Herz verändern. Ich wollte nicht. Und auf diese Art und Weise, das ist so für mich mehr als meine eigene Erfahrung, kann ich nicht geben. Und damit, und das ist für mich so vielleicht der Fokus hier, ich möchte nicht sehr betonen, dass wir dann die gleiche Strafe bekommen, wenn wir nicht vergeben, sondern der Fokus liegt einfach, ich möchte dem Teufel einfach keinen Raum geben in mir. Ich will keine Zeit verlieren mit seinen ganzen Gedanken, die dann in meinen Kopf reinschießt und dann bin ich Spielball von ihm und ich hasse das und nerve das, finde das total nervig. War schon oft dieser Falle drinne. In der Tat. So, das war's. Das waren so meine Vorschläge an uns als Kirche. Und ich möchte, dass wir wirklich uns von diesem Bösewicht den Frieden nicht rauben lassen. In den Gedanken, in den Gefühlen. Sondern, dass Gott immer siegreich sein kann. Dass wir uns als Kinder Gottes, als Kinder des Lichts für unseren Vater entscheiden. Dass wir von Jesus lernen, wie er es getan hat. Dass wir es genauso tun. Und das ist der beste Weg. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Wenn wir ihm folgen, das ist der beste Weg für uns auf dieser Erde. Deshalb, falls du Verhärtung hast, dir selbst gegenüber, lass es los heute. Nutze unser Gebetsteam, wenn es alleine nicht geht. Wenn du gegen andere Menschen hast, lass dem Teufel keinen Raum mehr. Er soll nicht mehr mit dir Spielball sein. Lass es los. Mach dich frei davon. Und der Heilige Geist wird dir helfen. Amen. Ich bete noch mit uns zusammen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns durch dein Wort lehrst und dass du das Zentralste, was wir von dir lernen können, in dem Wort ist deine Gnade und Barmherzigkeit. Gerechtigkeit haben wir im Alten Testament gesehen, da kann keiner von uns bestehen, aber du hast dich in der letzten Zeit ausgesprochen in deinem Sohn. Und deine Liebe wurde ganz klar und ganz deutlich und ganz sichtbar, dadurch, dass du bereit warst, ihn ans Kreuz zu nageln, dass er den Fluch für uns aufgenommen hat, dass er unsere Ungerechtigkeit, unsere Schuld und unsere Sünde auf sich genommen hat und wir jetzt frei sind in Christus, Vergebung erfahren haben. Jesus, lehre uns. Wir möchten als Jünger von dir diese Dinge lernen. Unterstütze uns durch deinen Heiligen Geist. Im Namen Jesu. Amen. Vielen Dank für das Technikteam. Ihr habt schon etwas eingeblendet. Ich war schon ein paar Mal drüber mit dem, was ihr vorgestellt habt. Und danke, liebe Gemeinde auch, liebe Gäste auch, fürs Zuhören heute. So, möge Gott euch mit diesem Wort reichlich segnen. Amen.